Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Cellisten Felix Nickel.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass Sie hier sind, bei uns im Garten, Corona-konform, mit weitem Abstand. Ja, Sie sind seit 2009 Solo-Cellist im Orchester der Komischen Oper Berlin, einer der beiden Solo-Cellisten. Wie oft haben Sie die Chance, als Solist mit Ihrem Orchester zu spielen?
Grob gerechnet alle 10 Jahre. Also ich habe es nach meinem Probejahr einmal gemacht und eben letzte Woche. Zum zweiten Mal.
Das war jetzt eben 9. April mit Guldas Cello-Konzert und dann ohne Publikum. Ja. Ich hoffe, Sie sind nicht allergisch gegen Katzen jetzt.
Ich bin nicht allergisch gegen Katzen.
Durch. Ja, was ist das für ein Gefühl? Jetzt können Sie endlich mal mit Ihrem Orchester spielen, vor dem Orchester, auf dem Podium und dann ist kein Publikum da.
Ein sehr gemischtes Gefühl. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, die Chance zu bekommen, mal wieder sowas zu machen. Es hat mich ein bisschen über die letzten Monate gerettet. Denn es wurde doch etwas zäh mit dem eigenverantwortlichen Üben, dass man halt dachte, ja, ich setze mich jetzt hin und mache all die Sachen, die ich nie gemacht habe, so Grützmacher-Etüden und Ähnliches. Und irgendwann denkt man, ja, ist ja schön und gut und die Oktaven werden ein Tick besser, aber das ist doch jetzt irgendwie mal, irgendwann reicht's. Insofern war ich sehr froh, dass dann die Anfrage kam vom Haus, ob ich das machen würde. Für mich war das sehr reizvoll, das zu tun, denn Gulda wollte ich eigentlich immer schon mal spielen, seit ich es, glaube ich, als 12-Jähriger das erste Mal gehört habe. Es ist ja ein sehr originelles Stück und recht fordernd und in Dingen fordernd, die ich im Studium vielleicht ein wenig vernachlässigt habe. Insofern war das wahnsinnig gesund für mich, etwas auf Virtuosität und Technik mal zu gehen. Als dann letztlich die klare Entscheidung kam, gut, wir machen es im Stream ohne Publikum, war das natürlich schade, aber ich war natürlich heilfroh, dass es überhaupt stattfindet. Denn das wäre dann dort doch ein bisschen sehr ärgerlich gewesen. Die Situation dann selbst ist natürlich nicht optimal. Man hat eine ganz andere Form von Druck, als man sonst aus dem Konzert kennt. Man hat nicht die Interaktion mit dem Publikum, die man gerade für so ein Stück eigentlich wirklich braucht. Das macht so viel Spaß und dann kommt halt viel zurück und jetzt kam halt ein leerer Saal zurück.
War denn der Saal wirklich komplett leer oder saßen ein paar Leute von der Komischen Oper da drin, um so ein bisschen Publikum zu simulieren?
Da saßen einige wenige Leute von der Führungsetage drin und einige wenige Kollegen, die keinen Dienst hatten.
Ich meine, mit weitem Abstand
mit müsste das ja auch kein Abstand, Problem. Das hat ja keinen Sinn. Und ja, also das war halt wirklich ein seltsames Gefühl. Ich hatte auch vorher da so ein bisschen Sorge, wie sich das anfühlt. Ich saß quasi ein Jahr nicht auf der Bühne. Und dann soll man sich jetzt da hinsetzen, ein Stück spielen, was man noch nie gespielt hat, mit den eigenen Kollegen im Stream, sodass auch wirklich alle Freunde zuhören können, wenn sie denn wollen. Das war nicht unheikel. Und hinterher denkt man natürlich, Mensch, gut, ein bisschen entspannter hättest du sein können. Aber das ist dann halt nicht vermeidbar, dass vielleicht Dinge, die mit Publikum normalerweise dann wunderbar sind, und dass man aus sich rausgeht und diesen Spaß auch dann wirklich hat. Das ist beim ersten Mal, wenn man ein Stück spielt, eh immer so eine Sache. Und dann in der Form mit Stream und du denkst natürlich, ja, ich muss hier absichern, das muss alles irgendwie laufen, ist ja sonst wahnsinnig peinlich, ist ja noch eine Woche verfügbar. Ja, letztlich war es eine doch insgesamt sehr schöne Erfahrung. Ich war sehr froh, dass es geklappt hat. Bei jedem Schnelltest oder PCR-Test war ich nervös, ob es denn jetzt hält. Aber es ist alles gut gegangen und jetzt kann man sich wieder ein bisschen entspannen.
Wie lange wussten Sie denn vorher, dass Sie das spielen würden oder dass es auf den Spielplan kommt? Also erstmal grundsätzlich, wie lange wird das im Vorhinein geplant?
Eigentlich wird sowas sehr lange im Vorhinein geplant. Jetzt war es ja so eine Art Zusatzkonzert.
Ach so, das stand nicht langfristig auf dem Programm.
Das stand nicht langfristig, nein. Das war jetzt eine Sache, die wir einfach jetzt mal machen konnten, damit das Orchester auch wieder was macht. Haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir daran. Also hat die Hausleitung gesagt und für den April das angesetzt, im November. Das war immer noch ausreichend Zeit natürlich, aber so, dass man dann auch wirklich anfangen sollte.
Aber Sie konnten dann auch sicher sein, dass das Konzert stattfinden würde, also egal wie, mit Publikum oder ohne Publikum. Oder mussten Sie noch bis kurz vorher
zittern? Ganz sicher kann man sich nie sein. Man weiß ja nicht, ob es noch eine strengere Verordnung gibt, was alles angeht. Deshalb war es eigentlich bis zum letzten Tag spannend.
Naja. Und der Gulda war Ihr eigener Wunsch oder Ihr Vorschlag?
Nein. Das war die Frage des Orchesterdirektors, ob man sich das denn vorstellen könnte, das mal zu spielen. Dann habe ich erstmal herzlich gelacht und dann halt gesagt, okay, versuchen wir es.
Ja, Konzert für Violoncello und Blasorchester, das klingt ja erstmal nach einem Jux. Und wenn man da irgendwie so mal reinhört, da denkt man noch viel mehr, das ist ein Jux. Aber eigentlich ist es ja ein geniales Stück. Ne?
Es ist ein fabelhaftes Stück. Es ist in seiner Art einmalig. Also ich kenne nichts Ähnliches. Dieser wilde Stilmix ist sehr originell. Es macht wahnsinnig Spaß, es zu spielen. Es ist jetzt kein Schumann-Konzert. Es ist nicht so empfindlich, es ist nicht so kompliziert, strukturiert. Es ist alles so ein bisschen klarer, direkter. Aber es ist natürlich ein Spaß, aber ich finde, man soll es auch nicht zu lustig nehmen. Dann geht eigentlich der Spaß ein bisschen verloren, wenn es dann ein bisschen over the top ist.
Ja. Ja, ist das vielleicht doch irgendwie zu eine wilde Stilmelange zwischen so sehr Klassik, Jazz, Marschmusik, Alpenmusik, da ist ja alles Mögliche drin. Man hört das ja sehr selten und sieht es auch sehr selten auf den Konzertplänen.
Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, warum.
Zumindest kommt mir das so vor, dass, dass man das kaum hört. Woran liegt das?
Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten, weil es eigentlich ein optimales Stück ist zum Programmieren. Es findet sich garantiert ein Cellist, der das spielen möchte. Es kommt natürlich wahnsinnig gut beim Publikum an, im Normalfall, wenn die denn da sind. Die Häuser haben die Technik dafür da, man wird ja als Cellist verstärkt. Also in den großen Häusern sollte es kein Problem sein. Ich weiß es nicht. Mhm.
Und das Orchester hat da auch Lust dazu? Ich meine, Sie müssen ja auch so ein bisschen jazzaffin sein und dann der Schlagzeuger sitzt dann da mit einer wirklich so einer Schießbude vor sich. Und
ja, wir sind es ja am Haus gewohnt quasi, auch mal verstärkt und mit Schlagzeug zu spielen. Das ist ja bei uns doch recht verbreitet. Insofern, das ist kein Problem und die Kollegen hatten durchaus auch ihren Spaß dabei. Mhm.
Und wie ist das generell, vor dem eigenen Orchester zu sitzen und mit denen zu spielen, mal als Solist?
Hart. Also es ist schon unangenehm, weil man weiß, die gucken da schon natürlich sehr genau hin, was macht denn der Kerl jetzt hier? Mhm. Man möchte sich unter gar keinen von allen, das war alles wunderbar, die waren sehr mir zugewandt und sozial. Aha. Aber nichtsdestotrotz ist der Druck natürlich da. Aha.
Sind Sie denn Jazz-Fan? Aber man muss ja so ein bisschen Gespür auch dafür haben, ne? für den Groove zumindest, sonst kann das sehr schnell steif wirken und falsch wirken.
Ich habe letztlich keine Ahnung davon, ich höre es sehr gern. Meine Frau ist da sehr affin und kennt sich da sehr gut aus, aber ich habe da letztlich keine Ahnung und muss mich dann so ein bisschen auf mein Gefühl verlassen und hoffe, dass es dann nicht zu daneben war.
Aha. Und ist das auch so schwer, so virtuos zu spielen, wie es aussieht? Oder ist es einfach nur so geschrieben, dass man wirklich damit glänzen kann und es liegt sehr gut in der Hand?
Also ich fand es schwer. Es ist halt Heinrich Schiff in die Hand geschrieben quasi. Mhm. Wir haben das ja zusammen erarbeitet quasi. Und Heinrich Schiff ist halt einer der besten Cellisten der Welt gewesen. Und ich bin ein akzeptabler Cellist aus Berlin-Kreuzberg. Da ist natürlich ein Unterschied in den Grundvoraussetzungen da. Viele Sachen sind auch so perfekt in seine Hand geschrieben. Die ist relativ kräftig, aber nicht so groß. Da sind sehr viele Quint-Sachen drin, die mir dann viel Arbeit abverlangt haben und bei anderen Leuten vielleicht einfach so zack gehen. Mhm. Also für mich war es tatsächlich sehr schwer und es sind Sachen drin, die sind schon herausfordernd, definitiv. Es gibt auch Strecken, die dann entspannter sind, aber man ist immer wieder ganz gut gefordert. Aha.
Wie war denn das am Ende, als das Stück dann vorbei war? Hat da das Orchester geklatscht oder war es einfach nur Leere und Stille?
Das Orchester hat netterweise geklatscht.
Das ist auch ein ganz komisches Gefühl.
Ja, gerade nach dem Schluss, das ist wirklich so ein Jubelschluss eigentlich. Da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Das fiel halt dann total aus. Ja, ein bisschen schade, aber das Orchester war ja immerhin sich geklatscht. Ja.
Und der Dirigent war ja James Gaffigan, ein Amerikaner. Was sagte der denn dazu, zu dieser komischen Musik? Kannte der das Stück oder hat er das auch speziell für diesen Abend vorbereitet?
Also er kannte es definitiv, er hat es glaube ich noch nicht gemacht vorher, aber er kannte es definitiv und es war wahnsinnig angenehm mit ihm, wahnsinnig leicht. Also ich konnte mich komplett auf ihn verlassen, ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt irgendwas brauche an Klarheit, Rückung oder sonst in Tempo oder sonst was, er ist auf jeden Fall da, sehr, sehr unterstützend, super angenehm, also konnte ich mir nicht besser wünschen. Mhm.
Ja, lassen Sie uns doch mal Ihre Biografie ein bisschen aufrollen. Ja. Warum sind Sie beim Cello gelandet?
Gut, da gibt es natürlich jetzt diese klassischen Elternsprüche, die angeblich gesagt wurden, die ich jetzt hier nicht zitieren
möchte. Oder sagen wir mal andersrum, warum sind Sie beim Cello geblieben?
Ah, ja. Also ich habe es mir auf jeden Fall tatsächlich freiwillig ausgesucht. Meine beiden älteren Brüder haben Klavier und Geige gespielt. Das fiel also schon mal komplett weg. Ich weiß nicht, die tiefe Lage hat mich gereizt. Wie das nun jetzt genau war als Sechsjähriger, weiß ich nicht mehr. Aber es hat mich immer begeistert, wenn andere Leute das gespielt haben. So in meiner Heimatstadt fand ich immer schön und wollte es dann eben auch machen. Und bin dabei geblieben, weil es mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat und immer noch macht. Und tatsächlich sehr essentiell für mich ist.
Ja, ich habe gesehen, Sie haben ja dann in Hamburg studiert, in Aachen und in Boston. Und haben dann Meisterkurse gemacht bei einigen berühmten Musikern, unter anderem Janosch Starker, dem berühmten Cellisten. Aber auch bei Itzhak Perlmann, dem Geiger, und bei György Kurtág, dem Komponisten. Was kann man denn von solchen Leuten lernen als Cellist? Und wie muss man sich dann einen Meisterkurs vorstellen?
Oh, da kann man unglaublich viel lernen. Also bei Herrn Starker natürlich sehr viel einfach über das Cellospielen im Allgemeinen und auch über Musik. Und vor allem bei György Kurtág lernt man unendlich viel über Musik. Man fühlt sich hinterher natürlich winzig, winzig klein, weil er natürlich mit allem, was er sagt, recht hat. Das ist nicht immer so ganz angenehm, aber man nimmt so wahnsinnig viel mit. Also das war eine der großartigsten, also wir hatten zweimal die Gelegenheit, mehrere Tage mit ihm zum Arbeiten mit dem Quartett. Und das war schon unglaublich bleibende, großartige Eindrücke.
Achso, er hat mit dem ganzen Quartett damals in dem Kurs
gearbeitet. Genau, das war einfach, das waren Quartettkurse. Ah, das waren keine Einzelkurse. Auch mit Perlmann, das war auch ein Quartett. Das war sehr schön, da gab es dann an einem Abend die Gelegenheit für Studenten mit den Dozenten zu spielen und ich hatte Glück, dass ich bei Herrn Perlmann mitspielen durfte. Ich habe also mit Itzhak Perlmann Dvořák Klavierquintett gespielt. Mhm. Oh ja. Nicht wirklich öffentlich, aber das war auch eine sehr erfrischende Erfahrung. Mhm. Unglaublicher Geiger sowieso und Musiker und wahnsinnig netter Mensch. Allgemein die Quartettzeit war natürlich da schon sehr bereichernd, was das angeht, Begegnungen und was man mitnehmen kann. Also eben gerade von Leuten wie Kurtak oder auch Ferenc Rádosch, das war noch ein Tick unangenehmer im Unterricht als bei Kurtak, aber genauso den Horizont erweiternd. Mhm.
Ja, denn eigentlich als Laie würde man denken, als Cellist geht man zum Meisterkurs bei einem Cellisten, als Geiger geht man zum Meisterkurs bei Geigern. Das muss nicht unbedingt so sein, oder?
Nein, und das wäre ehrlich gesagt auch wahnsinnig bedauerlich. Mhm. Denn es gibt so wunderbare Musiker, die nicht gerade das Cello gewählt haben. Da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen. Und also es gibt auch viele Kollegen, die auch bei Fachfremden studiert haben tatsächlich. Nicht nur auf Kursen, sondern richtig dort studiert haben. Was ab einem gewissen Level, was man so technisch erreicht hat, auch eine wunderbare Idee ist. Das kam für mich noch nicht in Frage damals. Dafür hatte ich noch zu viel zu lernen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, und dann haben Sie ja mit drei wahrscheinlich Kommilitonen im Studium oder was kurz nach dem Studium ein Streichquartett gegründet, das Kursquartett.
Genau, es waren keine Kommilitonen. Ich war zu der Zeit in Aachen noch in der Hochschule. Mein Bruder hatte damals in Berlin studiert und war Kommilitone von den beiden Geigern im Kursquartett. Und so haben wir uns halt kennengelernt. Die hatten mich dann gefragt, nachdem die 2 Jahre Pause gemacht hatten und dann da individuell studiert haben und dann neu anfangen wollten, aber mit einem anderen Cellisten und einer anderen Bratsche. Und da hatten die mich gefragt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mit anderen Leuten in Berlin Quartett gespielt, daher kannten wir uns und die haben auch gesehen, dass ich das schon mal gemacht habe. Und das war dann natürlich eine sehr schöne Zeit, da dieses Quartett auch mit aufbauen zu dürfen.
Ja, das war ja eines der vielversprechendsten und dann noch erfolgreichsten. Und alle haben mir gedacht, es geht riesen ab. Und es ging ja auch groß ab. Ne? Sie waren ja 8 Jahre dabei, haben ja mehrere CDs eingespielt, die dann auch irgendwie Preise bekommen haben. Und alles noch tolle CDs, finde ich. Warum sind Sie dann da wieder, haben Sie das hinter sich gelassen? Also wir müssen ja jetzt nicht tief in die Details gehen, aber war das ein Traum, Streichquartett zu machen? Und war es dann irgendwann, hat sich's gezeigt, der Traum war doch nicht so toll, dass Sie dann lieber ins Orchester gegangen sind?
Ganz genau, tatsächlich genau so war es. Also es war wirklich immer mein Traum, Streichquartett zu spielen. Das Repertoire ist unglaublich, die Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Das wollte ich unbedingt machen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das 8 Jahre lang auf dem Niveau machen durfte. Letztlich habe ich dann eben gemerkt, es ist ein schöner Traum, aber es ist nicht mein Traum für ein Leben lang. Und ich hätte das bestimmt noch ein paar Jahre machen können, länger, aber ich wusste, dass das machst du nicht noch 20 Jahre. Und dann sich umzuentscheiden ist sowohl für mich ganz blöd, denn dann kriegt man natürlich keine Orchesterstelle mehr in dem Alter und wäre auch für die Kollegen ungünstig gewesen. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich rausgegangen bin, gab es noch sehr viele, also was heißt sehr viele, auf jeden Fall gab es noch hervorragende Cellisten, die Lust haben, sich diesem Risiko-Quartett-Leben zu stellen und haben ja damit Michael Hack-Nazarian einen fantastischen Cellisten gefunden, der jetzt ja schon länger dabei ist, als ich es war. Ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, gut, jetzt wieder Koffer packen und wieder weg und wieder das und jenes und Zug und dann der ewige Ärger beim Fliegen mit dem Cello, das also war natürlich nur ein kleiner Punkt, aber es war durchaus ein Punkt, dass es mich einfach zermürbt hat. Mhm. Und ich irgendwann auch dann dachte, wenn du mal eine Familie hast, wäre es eigentlich schön, auch mal zu Hause zu sein zwischendrin und nicht irgendwie Onkel Papi zu werden. Deshalb musste ich diese Entscheidung für mich so treffen. Ich hatte da schon 1-2 Jahre vorher so gedacht, ist das wirklich das, was du auf Dauer machen willst? Und da war ich mit mir selbst klar übereingekommen, ja, unbedingt. Und nach 8 Jahren habe ich mir dann eben die Frage nochmal gestellt und dann habe ich eben gemerkt, nein, es ist nicht das, was ich auf Dauer machen möchte.
Denn das ist ja eigentlich doch ein viel selbstbestimmteres Arbeiten als im Orchester, oder?
Definitiv. Man ist viel selbstbestimmter, aber es ist natürlich auch viel härter, auch in den Proben. Man wird ja wirklich sein Leben lang eigentlich nur kritisiert. Mhm. Man kritisiert nur und wird nur kritisiert. Was logisch ist, warum sollen wir zusammensitzen und sagen, oh, das war aber schön. Sondern wir wollen ja, dass es alles besser wird. Und wir haben uns immer gut verstanden und verstehen uns auch weiterhin gut. Aber es ist schon ein sehr, sehr enges Zusammenarbeiten. Und das ist im Orchester ja etwas unverbindlicher, wollen wir mal so sagen. Es ist auch sehr eng und dicht, aber es ist eben nicht so persönlich. Denn wenn man im Quartett probt und dann über Stellen spricht, ob dieser Ton nicht vielleicht auch ein Tick kürzer ist, dann ist man ja persönlich angegriffen und denkt, mein Gott, wie kann dieser unmusikalische Trottel denken, dass dieser Ton so kurz sein muss? Das geht doch überhaupt nicht. Diese Gefahr ist im Orchester nicht so intensiv gegeben, sagen wir so. Da fragt man sich natürlich auch, muss das jetzt so gemacht werden? Das hat dann eigentlich den Vorteil, dass man weiß, ja, es muss so gemacht werden, weil der Kerl oder die Dame vorne das eben möchten. Und dafür werden wir bezahlt, das dann auch so zu machen, möglichst gut. Das heißt, diese Diskussionen fallen dann eigentlich komplett weg, was auch eine positive Seite hat. Man sollte halt dafür sorgen, dass man noch andere Sachen macht, wo man ein bisschen selbstbestimmter ist, da die Gelegenheiten suchen. Aber dann kann man eigentlich im Orchester wunderbar Musik machen. Mhm.
Aber die Erfolge sind ja auch persönlicher dann, wenn Sie mit dem Streichquartett großen Erfolg feiern oder auch intern, wenn Sie dafür das Gefühl haben, jetzt stimmt die Interpretation, so haben wir das Stück im Griff oder ist es, so klingt es einfach richtig und toll.
Das, ja, das ist Gefühl hat man ja nie. Das Gefühl hat man ja nie, dass das jetzt so richtig ist.
Ehrlich?
Eigentlich nicht.
Ist doch traurig, oder?
Nee, es ist wunderbar. Es ist Scheitern, Scheitern, wieder Scheitern, aber auf höherem Niveau. Und das ist ja das Herrliche, dass man immer weiter arbeiten und suchen muss und nie fertig ist. Und natürlich gibt es Abende, wo man sagt, gut, das war jetzt so eine Fassung, das ist so ungefähr das, was wir uns vorgestellt haben. Dann hört man das vielleicht, wenn es eine Aufnahme war, ein Jahr später und denkt, nee. Aber dieses unglaublich befriedigende Gefühl hat man selten. Wenn es mal da ist, ist es natürlich fantastisch. Und klar, wenn die Anerkennung von außen kommt, ist es auch fantastisch und schön. Mhm. Aber eigentlich spielt man tatsächlich Quartett, weil es nicht so ist. Mhm.
Gilt das jetzt nur fürs Quartett oder muss man generell als Musiker so eine masochistische, selbstquälerische Ader haben?
Sagen wir so, wenn es nicht zu viel wird, dann kann es vielleicht nicht schaden. Also dieses ständige Hinterfragen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dieses immer auf der Suche sein, immer schauen, wie kann ich hier eine andere Farbe vielleicht doch noch so, wie mache ich das? Dann kommt man auch so im höheren Alter jetzt dann dahinter, dass man vielleicht technisch auch ein bisschen nochmal nachschauen sollte, wie das eigentlich alles herzustellen ist. Aber ein gewisser Masochismus ist bestimmt nicht verkehrt. Es darf nur nicht zu viel werden natürlich, dann wird man bekloppt.
Und dieses Gefühl dazu führt, auf der Bühne zu stehen und einfach zu interagieren und mit dieser sensationellen Musik einfach umzugehen, die zu spielen, das ist eigentlich ein tolles Gefühl sein.
Das ist ein fantastisches Gefühl und das vermisse ich natürlich wahnsinnig.
Denn jetzt natürlich sitzen Sie
ja, und da wenn es dran. So Momente gibt, wo es dann wirklich klickt und dann jemand was ganz anderes macht als jemals zuvor und alle reagieren, das ist natürlich herrlich. Das hat man jetzt einfach nicht.
Oh, das ist unsere Katze im Hintergrund, das macht sie normalerweise nicht. Ach, das sind zwei, die sich jetzt anfassen. Ja, sowas.
Sehr schön.
Ach, das ist ja der Kater von nebenan, der wird vertrieben.
Genau. So geht's auch nicht.
Denn unser Kater sieht ganz ähnlich aus.
Nee, das ist natürlich herrlich, wenn das alles funktioniert. Das ist dann ein ganz großes Glücksgefühl, was man inzwischen drin mal hat. Was man aber auch durchaus in der Oper mal hat. In der Art, wenn man denkt, okay, das war jetzt wirklich schön und da haben sich so viele Obertöne gebildet, weil der Satz so gut gestimmt hat und weil es so herrlich mit dem Sänger funktioniert hat oder besondere Pianomomente oder so, das hat man schon auch mal. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie im Quartett, aber so die positiven Aspekte des Wechsels überwiegen weiterhin. Und ich spiele ja auch noch Quartett im Konzerthausquartett, natürlich auf einem völlig anderen Niveau. Wir sehen uns dann pro Saison für ein, zwei Konzerte, dann eben so intensive Probenphasen arbeitend. Aber da fehlt natürlich die regelmäßige Arbeit, das ist ja gar nicht möglich. Und die ist ja schon eigentlich das Entscheidende, was ein Quartett braucht.
Das heißt, ging ja das nicht so Halbzeit? Ich meine, Sie haben sie als auf einer Solostelle, das ist ja im Grunde eine halbe Arbeitszeit, ne? oder ein bisschen mehr vielleicht, aber jedenfalls, Sie haben ja
das ist
jedenfalls nicht Vollzeit. Sie könnten doch nebenher noch vielleicht regelmäßig Quartett spielen, oder?
Das könnte man rein theoretisch machen, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer zu organisieren, denn die Quartetttermine sind ja so 2 Jahre im Voraus meistens klar. Und dann kommt der Dienstplan und demnächst, gut, aber in der Besetzung musst du jetzt rein, da kann der Kollege nicht oder ist es sowieso anders. Also das funktioniert einfach nicht. Das wäre dann auch schon wieder so ein bisschen vielleicht grenzwertig, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt hier Quartett auf dem Niveau, dass wir tatsächlich konzertieren können. Da braucht man ja eigentlich dann wieder die tägliche Arbeit und dann wird es dann doch familiär ein bisschen eng. Also da muss man dann schon sehr hingebungsvoll der Sache gegenüber sein. Vielleicht nicht optimal.
Ja, und wenn Sie dann ins Orchester gehen wollten, warum muss es dann gerade ein Opernorchester sein, wo Sie dann wirklich im Graben verschwinden? Brauchen Sie nicht den Kontakt, ich frage das immer so ganz naiv, den Kontakt zum Publikum? Denn das hören Sie ja nur, das sehen Sie ja nicht und Sie werden ja nicht gesehen da unten.
Ach, das ist zeitweise auch ganz angenehm, man ist so unter sich. Das ist eigentlich ganz charmant.
Wobei, wie ist das von oben, die Leute da aus dem dritten Rang?
Man wird schon gesehen. Also man kann da nicht sein Wurstbrot essen, das funktioniert nicht. Das ginge vielleicht um Bayreuth, aber da hat man zu viel zu tun. Das geht da auch nicht. Nein, also man ist schon sichtbar, vor allem natürlich hörbar. es musste gar nicht unbedingt ein Opernorchester sein, es ist halt eins geworden. Und das kam mir auch sehr entgegen, denn ich finde Oper faszinierend, das fand ich auch immer schon. Es hat den meiner Meinung nach großen Vorteil gegenüber dem Sinfonieorchester, dass wirklich jeder Abend anders ist. Also ich mag das wahnsinnig gern, dass man heute das Stück, morgen das Stück, dann jenes und das kommt dann irgendwann mal wieder und dann ist es wieder ganz anders und eben auch neue Inszenierungen, völlig anders vom ganzen Ansatz her, was sich dann vielleicht auch hoffentlich musikalisch niederschlägt. Das ist schon herrliches Arbeiten. Also im Opernhaus ist einfach immer wahnsinnig viel los. Es ist sehr lebendig. Man ist ja nur eine Abteilung, anders als im Sinfonieorchester. Da ist man halt das Sinfonieorchester. Man hat viel mehr zu interagieren mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen. Das ist schon eigentlich sehr reizvoll.
Wie ist denn das akustisch im Graben? Spielt man da auch untereinander anders? Und auch man sitzt ja auch irgendwie ganz anders. Ist das ein anderes Musizieren, als wenn Sie auf der Bühne sitzen? Was Sie auch ab und zu mal machen bei den Sinfoniekonzerten?
Das ist schon anders, ja. Es ist eine andere Art zu hören. Es ist natürlich sehr trocken da unten. Man kommt jetzt nicht so, also wenn man mal in einen Rausch kommt, dann wird es halt natürlich sehr laut und knallig so direkt. Für uns im Saal dann hoffentlich nicht, aber für uns unten schon. Das ist natürlich auf der Bühne angenehmer, klar.
Und es ist viel Arbeit, ne? Vielleicht zu den Kollegen, die im Sinfonieorchestern sind. Also Sie haben ja dann doch oftmals so lange Abende, sitzen jeden Abend da und müssen Musik machen. Na gut, Sie haben natürlich auch Ihre Dienste,
ja,
sind nicht jeden Abend eingeteilt.
Also, aber genau, also ich arbeite mich nicht zu Tode, wenn man eine normale Saison hat, also nicht die jetzige, sondern halt die vorletzte, dann kann das mal zu stressigen Phasen führen. Und dass man auch denkt, okay, ja, das geht ja schon mal auf die Knochen auch. Wobei wir mit unserem Repertoire da auch noch mal anders dastehen als die Kollegen von der Deutschen Oper oder der Staatsoper. Wir spielen ja keinen Wagner im Prinzip, außer Meistersinger ab und zu ganz selten. Und auch wenig Strauß und so. Die ganz langen Schinken haben wir ja nicht so im Repertoire.
Ja, aber Barockoper kann ja auch sehr lang
sein. Barockoper kann sehr, sehr lang sein, ja, das ist richtig. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend im Continuo. Da ist man hinterher einfach platt, wirklich. Aber das ist dann ein- bis zweimal pro Saison für 6 Vorstellungen, das kriegt man irgendwie hin. Das ist ja nicht diese tägliche Belastung, die natürlich auch schön ist, weil das Repertoire natürlich auch toll ist. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann irgendwann ganz schön hart wird, rein physisch.
Wenn man so mit Musikern spricht, was so toll ist am Orchesterspielen und das Repertoire, dann kommt oft Bruckner und Mahler und Wagner und Strauss, also genau die Musik, die Sie ja nicht spielen im Orchester der Komischen Oper. Fehlt Ihnen das nicht?
Phasenweise ja, aber wir spielen ja auch dann mal hier und da eine Bruckner-Sinfonie oder ähnliche Dinge, das kommt ja durchaus vor. Und jetzt ist ja als nächste größere Produktion Ödip von Enescu geplant. Das ist dann auch schon ordentlich was los. Und es kommt ja auch mal ein Rosenkavalier oder sowas. Wir machen es ja immer wieder doch und spielen halt andere Stücke, die herrlich sind. Beispiel Barockoper, oder es ist auch wahnsinnig befriedigend, eine Mozartoper zu spielen. Das ist einfach so dermaßen herrliche Musik. Dann ist man erstmal wieder sehr, sehr glücklich.
Wie ist denn das mit dem Image der Komischen Oper? Ich meine, das ist ja ein weltberühmtes Opernhaus, aber es ist berühmt fürs Regietheater. Wenn man an die Komische Oper denkt, dann in erster Linie irgendwie an Felsenstein oder Harry Kupfer oder Berikowski oder sonst irgendwas und Regie. Aber man denkt eigentlich nicht an die Dirigenten, man denkt nicht an die Sänger, obwohl es da natürlich auch tolle Leute gibt. Aber ist das nicht ein bisschen frustrierend, dass das Haus für Regie steht, für das, was auf der Bühne stattfindet und nicht für das, was Sie da unten im Graben machen?
Ja, da ist man ein bisschen zwiegespalten. Es ist schön, dass wir so dastehen. Es ist toll, dass wir so sehr aufregende Produktionen haben, die zum Teil wirklich spektakulär sind, sehr neu, aber nicht nur neu, sondern eben auch wirklich brillant. Also Berikowski hat ja unglaubliche tolle Sachen gemacht, auch sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ja nicht immer nur Party, sondern auch zum Teil sehr intim und nachdenklich. Natürlich würde man sich ab und zu mal wünschen, dass es ein bisschen mehr auch die Musik noch im Fokus steht. Aber das weiß man auch vorher. Wenn man in das Haus geht, dann weiß man, da wirst du jetzt nicht mit Rettel oder Barenboim, gut, Petrenko war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil man gearbeitet.
Ist aber auch schon lange her.
Das ist sehr lange her, natürlich, also vor meiner Zeit, um es ganz klar zu sagen. Mit denen arbeitest du jetzt nicht und da kommt jetzt auch nicht Anna Netrebko jeden Abend vorbei. Aber das ist auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir haben ein wunderbares Ensemble, wir haben super Sänger. Das passt schon.
Sie haben ja auch als Chefdirigenten sehr oft junge, ja eigentlich fast nur, ne, junge Dirigenten oder Dirigenten. Dirigentin war noch nicht dabei, ne? Du bist als Kapellmeisterin,
genau.
Genau. Ist das eine schöne Sache, eine gute Sache? Oder fühlen Sie sich da auch manchmal so ein bisschen als Ausbildungsorchester?
Nein, als Ausbildungsorchester fühlen wir uns nicht. Das sind ja alles Leute mit einer eigenen Persönlichkeit, die ihr Handwerk verstehen.
Die aber oft nicht viel Erfahrung haben.
Die nicht viel Erfahrung haben, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Mhm. Das kann auch so eine gewisse Frische reinbringen. Jegliche Routine wird dann natürlich grandios vermieden. Mhm. Natürlich, wenn man dann kompliziertere Stücke spielt und dann vielleicht eben das für den, der vorne steht, das erste Mal ist, dann ist es natürlich ein bisschen aufregender, als wenn Subin Mehta kommt und das halt auswendig kann. Aber nein, das ist zum Teil auch sehr schön, hat auch Vorteile.
Ja. Ja, in Ihrer Biografie habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob Sie das häufiger machen oder ob das einmalige Sachen waren, dass Sie auch als Aushilfs-Solo-Cellist in anderen Orchestern spielen oder gespielt haben, zum Beispiel im Rundfunk-Sinfonieorchester, bei den Münchner Philharmonikern oder beim Konzertgebouw-Orchester in Amsterdam. Wie kommt man denn an sowas ran? Wie funktioniert sowas?
Das machen ja die meisten. Das ist immer, wenn irgendwo eine Stelle frei ist, dann brauchen die Aushilfen. Das ist bei uns so und das ist bei allen anderen Orchestern auch so. Und dann wird man halt gefragt, wenn man jemanden kennt oder weil man auf einer Liste steht oder wie auch immer. Und das ist eigentlich immer eine ganz willkommene Abwechslung. Man sieht mal andere Kollegen.
Das heißt, das machen Sie tatsächlich regelmäßig oder
jetzt immer mal wieder? Jetzt nicht mehr. Zurzeit jetzt natürlich gar nicht, weil es natürlich gar keinen Bedarf gibt. Ja. Aber das war mal immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Das kann auch gar nicht schaden, weil man dann auch eben die Chance hat, wieder anderes Repertoire zu spielen, was eben bei uns nicht so läuft. Und das macht dann schon Spaß, in München oder Amsterdam eine große Sinfonie zu spielen. Das ist natürlich schön.
Ja, jetzt sage ich mal ganz platt, ich meine, das ist ja doch irgendwie eine andere Liga als die komische Oper, bei allem Respekt. Verkaufen Sie sich da nicht ein bisschen unter Wert? Ich meine, wenn Sie auch so ein Orchester wie das Konzertgebouw anführen können als Solo-Cellist?
Naja, es ist ein großer Unterschied, ob man als Aushilfe kommt oder da fester Solo-Cellist ist.
Das, ja, für den Abend sind Sie doch dann
der Chef der Gruppe. Für den Abend bin ich verantwortlich. Ich sehe mich da auch durchaus in der Lage zu. nein, es ist tatsächlich so, dass man sich da auch dann durchaus wohlfühlt bei solchen Dingen. Aber ich fühle mich keineswegs unter Wert verkauft. Es ist ja immerhin eins der großen Opernhäuser in Deutschland. Es ist ein sehr interessantes Haus. Und den Ruhm habe ich doch im Quartett dann schon genießen dürfen. Das brauche ich gar nicht mehr.
Jetzt nochmal eine Frage, die ich nie so richtig verstanden habe. Wenn tatsächlich eine Solostelle frei ist oder wenn da jemand gebraucht wird für den Abend, warum nennt man nicht jemanden vom zweiten Pult oder vom dritten Pult? Das sind doch auch exzellente Musiker. Warum muss dann jemand aus einem ganz anderen Orchester eingeflogen kommen, der die Kollegen nicht kennt, der den Graben oder die Bühne nicht kennt?
Weil es tatsächlich eine andere Aufgabe ist, vorne zu sitzen als am zweiten oder dritten Pult. Also selbstverständlich sind das hervorragende Leute, die wunderbar da vorne sitzen können. Aber man braucht ja auch so diese gewisse Führungserfahrung und da gewisse Qualitäten, die man weiter hinten nicht so braucht und vielleicht auch gar nicht haben sollte, beziehungsweise, oder nicht, das ist falsch gesagt, vielleicht nicht ausleben sollte, weil es dann vielleicht den Laden eher durcheinander bringen würde. Wenn man vorne sitzt, versucht man ja schon so ein paar Sachen nach seinem Geschmack so durchzusetzen. Und da ist es dann vielleicht schon sinnvoller, dass es jemand kommt, der das einfach immer macht. Natürlich ist es so, dass da super Leute sind, die das auch machen könnten, aber das hat sich tatsächlich so eingebürgert, dass immer positionsgetreu ausgeholfen wird.
Und Aufstiegschancen bestehen ja im Grunde genommen auch nicht aus dem Tutti, ne? Das ist ja,
kommt extrem. Wenn die Stelle frei wird, kann man halt natürlich Probespiel machen. Aber man muss halt Probespiel machen, das ist richtig, ja. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich glaube, viele wollen auch nicht Solo-Cellist sein oder also so vorne sitzen und diese Verantwortung haben. Das ist ja auch Typensache, ganz viel eigentlich. Ich wollte das immer gern und bin sehr froh, dass es jetzt eben geklappt hat. Weil es, dass man eben das, was man im Quartett so viel hat, eben diese Mitbestimmung, hat man immerhin noch einen kleinen Rahmen, den man machen kann.
Ich habe gesehen, dass im Orchester der Komischen Oper eine ganze Menge Solostellen frei sind. Wenn ich da richtig verzeiht habe, sind das im Moment 8. Oder zumindest sind sie da in dem Orchesterplan, bei den Orchestermitgliedern sind jede Menge NN bei Solostellen. Und ich glaube, das ist generell so eine Sache, wenn man zum Beispiel in einer Zeitschrift das Orchester sieht, so, wenn man das mal so durchblättert und was, jede Menge Solostellen werden gesucht. Woran liegt das? Es gibt doch so viele Leute, die aus den Hochschulen kommen. Und ich sollte mal noch meinen, dass sich da hunderte Leute bewerben und dass man das problemlos füllen kann.
Da gibt es zwei Sachen. Zum einen, also einige Stellen sind ja auch gar nicht so lange drin. Es gibt einige Stellen bei anderen Orchestern gerade auch, die schon sehr, sehr lange unbesetzt sind. Das ist richtig. Es wird natürlich nicht jede Woche ein Probespiel gemacht, wenn so eine Stelle frei ist. Das kommt dann vielleicht einmal pro Saison vor. Und da bewerben sich natürlich sehr gute Leute. Aber ein Probespiel ist halt eine blöde Sache, eine sehr komplexe Angelegenheit. Es muss einfach von allen Seiten passen. Und gerade bei Solostellen ist es schwierig, weil die Kollegen müssen sich auch entscheiden, okay, ich sitze gern hinter dem. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da vorne ein bisschen was macht und ein bisschen was sagt auch. da hätte ich überhaupt kein Problem mit, sondern es würde mich interessieren. Das ist der eine Punkt. Dann braucht man als der, der dann nur dieses Probespiel macht, einen Tag, wo die Nerven mitmachen, wo es gut läuft. Dann muss man quasi den Geschmack des Orchesters treffen. Mhm. Also da soll man sich nicht verbiegen, um Gottes Willen, das nicht falsch verstehen, sondern man muss halt einfach passen von der Persönlichkeit her, vom Klang her. Da spielen so viele Dinge rein, Tagesformen, Gott weiß was. Ich habe auch noch einige Probespiele gemacht und bin da eigentlich dann regelmäßig an meinen Nerven gescheitert. Das war einfach dann auch wirklich nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann, ja, insofern, also ich habe da sehr, sehr, sehr viel Verständnis dafür, dass ein Probespiel vielleicht nicht so gut läuft. Und man ist einfach vorsichtig, Leute dann einzustellen, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt ist. Denn es ist wesentlich angenehmer, ein Probespiel nicht zu gewinnen, als ein Probejahr nicht zu bestehen. Und wenn man zweifelt, wenn es schon losgeht, dass man sagt, ja, bestimmt super, aber vielleicht passt es nicht so gut und man weiß nicht so, dann ist es meistens ein ungünstiger Start. Und wenn sowas schief geht, das ist Mist.
Also sagt man lieber dann den Kandidaten ab, als dass man einen unsicheren Kandidaten dann doch erstmal für
ein Probejahr einlädt. Ja, oder bittet ihn vielleicht nochmal wiederzukommen zum nächsten Probespiel, wo man dann die Sachen, die einen vielleicht ein bisschen gestört haben, dass das dann ganz anders ist, weil er vielleicht einen besseren Tag hat oder auch nochmal, was weiß ich, andere Entscheidungen getroffen hat. Oder das heißt ja nicht, wenn man einmal da die Stelle nicht gekriegt hat, das kann dann trotzdem beim zweiten Mal wunderbar klappen. Aber es ist ein sehr schwieriges Verfahren. Ob das das Optimum ist, dieses Probespiel, das sei dahingestellt, bestimmt nicht. Aber leider gibt es jetzt immer noch nicht die alternative Variante, die wirklich perfekt ist. Mhm.
Aber es liegt nicht an der mangelnden Qualität jetzt der Absolventen.
Nein, schon, ganz bestimmt nicht. Nein, um Gottes Willen, da kommen natürlich hervorragende Leute.
Nein,
natürlich
nicht. Wahnsinnig viele gute, ne?
Natürlich, es gibt da super Leute, aber eben es ist kompliziert.
Wie ist denn überhaupt jetzt gerade die Situation in der Komischen Oper? Was machen Sie da? Wird geprobt auf Verdacht oder passiert da gar nichts?
Wir proben jetzt auf Verdacht, auf Hoffnung, die dann immer halt meistens bis jetzt wieder dann doch wieder kassiert wurde. Aber wir proben jetzt den Zigeuner, in Anführungsstrichen Baron, der vielleicht dann ja Ende Mai in irgendeiner Form kommen wird. Chor und Solisten proben jetzt Ödip schon, Orchester noch nicht. Also wir sind dabei, wir wären dann spielbereit, wenn es denn sein darf. Aber ob es dazu kommt, das wissen wir natürlich alle nicht. Aber es gibt jetzt immerhin wieder was zu tun, was zu proben. Das zwischendrin gab es ja nichts. Weil es einfach klar war, dass es jetzt wirklich sehr lange zubleibt, dann macht es ja auch wirklich wenig Sinn, da jetzt Leute zu...
Das heißt, Sie haben auch keine Vorstellungen dann auf einfach so fürs Regal irgendwie für die Zukunft geprobt und fertig gemacht, sondern dann war erstmal gar nichts los im Haus?
Gar nichts, nee. Also es wurde immer wieder was vorbereitet, auch in sehr kleinen Besetzungen für einen Alternativspielplan, den wir ja bis Dezember quasi hatten, wo dann eben aber leider auch eben drei Produktionen nicht stattfanden. Mhm. Die sind natürlich immer noch im Regal und kommen hoffentlich noch. Also gar nichts ist falsch. Es war eben einige kleinbesetzte Sachen, die hoffentlich dann noch auf die Bühne kommen.
Das heißt, man könnte sich dann hoffentlich in der nächsten Saison auf mehr Premieren und Neuinszenierungen, neue Sachen
freuen. Ganz bestimmt,
ja. Ja, ja. Das ist eine gute Sache. Sie sagten schon nebenbei, dass Sie ab und zu mal eben Streichquartett spielen, regelmäßig, aber selten. Machen Sie sonst noch irgendwelche Projekte nebenbei?
Nee, jetzt zurzeit eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel. Es ist jetzt ja auch in dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, gibt es erstens nicht viel anderes zu tun. Mhm. Wenn es was gäbe, würde ich das ganz bestimmt nicht machen, sondern den freiberuflichen Kollegen überlassen. Denn wir haben ja den enormen Luxus, dass wir ja unser Festgehalt als Kurzarbeitgeld kriegen. Leicht reduziert, aber eben, wir stehen ja glänzend da, ohne wirtschaftlichen Sorgen. Das muss man sich auch immer wieder sehr bewusst machen, dass wir wirklich die von Gott geküssten gerade sind, eigentlich. So blöd sich der ganze Rest auch anfühlt. Aber also dementsprechend würde ich jetzt natürlich nichts machen, was irgendein freiberuflicher Kollege machen könnte. Und auch sonst, man ist jetzt auch ganz gut beschäftigt mit, also wir haben einen Sohn, der ist in der ersten Klasse. Zurzeit geht er eben nicht in der Schule, weil das zu unsicher ist, dann ist man damit ja auch ganz gut ausgelastet. Insofern ist da jetzt auch gar nicht so viel Potenzial für andere Dinge.
Ja, das kenne ich aus eigener leidvoller Erfahrung, das frisst viel Zeit, das stimmt. Aber wie eine Solo-CD oder sonst irgendwie sowas, das...
Um Gottes Willen, nee, das dürfen andere machen. Nein, also ich würde wirklich gern wieder mehr Kammermusik auch in anderen Besetzungen machen. Das wird jetzt auch wieder losgehen, das muss jetzt sein, sonst kriege ich einen Knall. Wir haben auch einige Kollegen im Haus, mit denen das sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe auch, dass wir im Quartett wieder ein bisschen was, einfach jetzt zum Spaß, proben können, vorbereiten können für zukünftige Programme, Repertoire kennenlernen. Das muss jetzt natürlich ganz, ganz dringend sein.
Allerletzte Frage, wenn Sie mal irgendwann so der Corona-Blues befällt und Sie sagen, ach, das ist alles ganz schlimm, gibt es irgendwie eine bestimmte Musik oder sowas, die Ihnen da raushilft, die Ihnen Mut macht oder die Sie einfach fröhlich macht?
Wenn ich in der Stimmung bin, dann knie ich mich da lieber rein. Dann höre ich dann lieber ein bisschen Parsival oder Ähnliches. Viel Schmerzensmotiv, wunderbar. Und dann so nach einer gewissen Zeit habe ich dann genug gelitten und dann ist auch wieder gut.
Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch,
Felix. Vielen Dank,
vielen Dank fürs Zuhören.